Euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich fühle mich etwas überflüssig heute Morgen. Wir haben schon eine wunderbare Predigt gehabt. Danke, Irmgard und Paul, dass ihr uns hineingenommen habt in das, was Gott Großes tut. Wenn man heiratet, dann heißt es in guten wie in schlechten Tagen. So ist es auch mit Jesus. Wir empfinden Tage als gut und wir empfinden Tage als schlecht. Und er in seiner Treue macht alles zu guten Taten. Danke für diese Predigt, die mir heute Morgen Jesus gehalten hat. Vielen Dank euch. Trotzdem erwartet ihr, dass ich noch einiges sage heute Morgen. Und bei diesem Thema, ihr habt schon gemerkt bei der Textlesung, es ist ein ernstes Thema, ein wichtiges Thema. Bei diesem Thema ist es mir ganz wichtig, dass Gott redet. Und da möchte ich ihn jetzt darum bitten und möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du heute Morgen zu uns redest, dass du unsere Herzen auftust, dass du unseren Verstand auftust und dass wir merken, was du uns sagen möchtest. Danke, dass du unser Gott bist und dass wir jetzt auch mit dir rechnen können. Segne du uns, Herr. Amen. Ich möchte euch bitten, dass ihr nach Möglichkeit aufsteht, wenn ich uns den Predigttext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, lese. 1. Johannes 4, 1 bis 6. Liebe Geschwister, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichrists, über den ihr gehört habt, dass er kommt. Jetzt ist er schon in der Welt. Ihr aber, meine Kinder, seid aus Gott und habt sie besiegt. Denn er, der in euch ist, ist größer als jener, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deshalb sprechen sie, wie die Welt spricht, und die Welt hört auf sie. Wir aber sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wort des lebendigen Gottes. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Heute Morgen bin ich irgendwie etwas unruhig aus dem Tritt. Es stimmt etwas nicht heute Morgen. Was stimmt heute Morgen nicht? Die Uhr. Genau. Meine innere Uhr geht gerade irgendwie anders als die äußere Uhr. Da ist etwas von außen mir, ja, ich sag mal, übergestülpt worden. Eine Zeitung schrieb, wir haben heute Morgen einen kleinen Jetlag. Hier in diesem Text geht es darum, wenn etwas kommt von außen an Lehre, an Überzeugungen, auch etwas, was Menschen erlebt haben, scheinbar oder tatsächlich mit Gott, dann muss es zu uns passen. Wenn es von Gott kommt, dann wird es passen. Wenn es nicht von Gott ist, dann haben und wir haben ein, wenn wir ein gesundes, geistliches Empfinden haben als Gottes Kinder, dann werden wir etwas Jetlag bekommen. Dann werden wir merken, da stimmt irgendetwas nicht. Darum soll es heute Morgen gehen. Was ist gesunde Lehre? Was ist nicht gesunde Lehre? Und es soll heute Morgen insbesondere um ein Prüfkriterium gehen. Ist euch aufgefallen, was das Prüfkriterium hier im Text ist, was genannt wurde? Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Jesus Christus ist Mensch geworden. Jeder Tag Weihnachten mit diesem Kriterium. Jeder Tag geprägt von diesem größten Wunder, Jesus Christus ist Mensch geworden. Bei allem, was auf uns einstürmt, jeden Tag bleibt das Kriterium, wir müssen prüfen und wirklich das Gute behalten. Jesus Christus, Mensch geworden. Ein erster Punkt heute Morgen, ich habe ihn überschrieben, es gilt zu prüfen und zu siegen. Es gilt zu prüfen und zu siegen. Ich lese uns nochmal die Verse 1 und 3. Liebe Geschwister, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichrists, über den ihr gehört habt, dass er kommt. Jetzt ist er schon in der Welt. Das hat Jesus schon gesagt. Matthäus 24, Vers 11, da heißt es, viele falsche Propheten werden auftreten und sie werden viele irreführen. Auch in unserem Brief 1. Johannes im 2. Kapitel heißt es, meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Wir leben schon die ganze Zeit in der Endzeit. Es ist diese Zeit, wo viele falsche Propheten kommen und er fährt hier fort. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Okay, später mal, oder? Und dann geht es hier weiter. Es sind aber schon viele Antichristusse gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ich finde das erstmal beunruhigend. Beunruhigend. Antichristusse, das sind falsche Propheten und Lehrer, die setzen sich an die Stelle von Christus. Das bedeutet dieses Wort Antichristus. Die ersetzen Christus. Die ersetzen das Gute, das Gott offenbart hat. Die ersetzen sogar dieses Kommen Jesu im Fleisch. Die ersetzen, dass Jesus, dass Gott Mensch geworden ist und an die Stelle setzen sie etwas anderes. Das ist ein Antichristus. Auf der einen Seite beunruhigend und auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr froh, dass das Wort Gottes so deutlich an der Stelle ist. Warum? Dann muss ich nicht mehr in die Falle tappen. Dann kann ich aufwachen, eine Gefahr, mit der ich rechne, ist längst nicht so, wie wenn es mich unerwartet trifft. Manche von euch wissen, dass ich sehr häufig in der wunderschönen Stadt Rom bin und war. Und Rom hat wunderbare Seiten und weniger schöne Seiten. Und eine weniger schöne Seite sind Pickpockets, Taschendiebe. Und zwar in Vollendung. Es gibt Ausbildungslager für Taschendiebe in Rom. Wenn ich mit Studenten in Rom bin, habe ich ihnen auch das Ausbildungslager schon gezeigt. Ganz interessant. Worauf will ich hinaus? Bevor ich diese Gefahr kannte, da haben sie mich auch dran gekriegt. Haben sie mich auch überfallen, haben mir Geld abgenommen und ich bin in diese Falle getappt. Warum? Ich konnte das nicht vorstellen, so eine Niederträchtigkeit. Ich gehe jetzt nicht in die Details, was die alles gemacht haben. Einfach diese Niederträchtigkeit, dass jemand mich auf offener Straße mitten in der Innenstadt beraubt und die Polizei ist gar nicht weit entfernt. Das ist mir aber nie mehr passiert. Warum? Weil ich die Gefahr kenne. Und dann habe ich beobachtet und habe diese Gefahr noch mehr kennengelernt. Und mittlerweile konnte ich auch Menschen schützen vor dieser Gefahr. Gerade wenn ich mit Reisegruppe dort war, von meinen Schäfchen ist keiner mehr in diese Gefahr getappt. Das ist diese Geschichte hier mit den Antichristussen und den falschen Propheten. Die Bibel warnt uns ganz klar, das gibt es auch Lehrer, da gibt es scheinbar wohlmeinende Christen, die wollen euch aber nicht Gutes, sie wollen Böses. Seid vorsichtig. Entsprechend haben wir im Judasbrief in Vers 3 eine Aufforderung zu kämpfen. Es ist ein Kampf. Liebe Geschwister, da es mich sehr drängt, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, halte ich es für notwendig, euch mit diesem Brief zu ermahnen. Kämpft für den überlieferten Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal anvertraut ist. Ja, es geht auch um einen Kampf, dass wir nicht verführt werden. Bei all diesen Kämpfen, da steht im Mittelpunkt, dass die falschen Propheten und der Teufel, der dahinter steht, uns wegbringen wollen von Jesus. Darum geht's. Es geht nicht um die Details, wo du hier mal irgendwo eine Anfechtung hast und da mal ein Stückchen falsche Lehre. Das alles dient einem Zweck. Sie möchten uns wegbringen von Jesus. Antichristus. Weg von Jesus und an die Stelle, die eigentlich Jesus gebührt, soll etwas oder jemand anderes kommen. Darum geht es. Deshalb, es gilt zu prüfen. Vers 4. Ihr aber, meine Kinder, seid aus Gott und habt sie besiegt. Das ist doch schön, oder? Sie, das sind die falschen Propheten, das sind die Verführer, das sind die Irrlehrer, das sind die, die der Teufel geschickt hat, damit wir zu Fall kommen. Ihr seid aus Gott und habt sie besiegt. Warum? Denn er, der in euch ist, der Heilige Geist, der ist größer, der ist stärker. Der wird damit fertig. Was wäre das für ein völlig aussichtsloser Kampf? Wie heißt es so schön sprichwörtlich? David gegen Goliath. Wenn ich mit meiner Kraft dagegen ankommen müsste. Und da hilft mir auch mein ganzes Bibelwissen erstmal nicht so viel. Da hilft mir meine Gelehrsamkeit, mein heller Verstand und nicht viel. Warum? Weil wir stehen einem Giganten gegenüber, wenn wir auf uns selbst gestellt sind. Aber hier steht, da ist der Heilige Geist in uns und der ist einfach größer, der ist stärker. Und deshalb, ihr habt diese falschen Propheten besiegt. Da ist mit Jesus Sieg möglich. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Machen wir noch einen Vergleich. Ich habe einen Pilzesammler, Pilzekenner unter uns. Kennt ihr euch mit Pilzen aus? Ja? Nein? Niemand? Dann könnte ich euch, wenn ihr euch damit nicht auskennt, doch alles andrehen, oder? Nee? Der Almut nicht? Wenn ich dir einen Champignon bringe, ist okay. Beim Steinpilz bist du glücklich.
Manche kann man nur einmal essen.
Wenn ich eben richtig gehört habe, hat Almut gemeint, schon beim Champignon wird es schwierig. Da ist Verwechslungsgefahr. Mit was? Wenn ich der Almut einen deutlich erkennbaren Knollenblätterpilz bringe. Das ist somit das Scheußlichste, was wir hier in unseren Wäldern stehen haben. Da ist er nicht scharf drauf. Der Knollenblätterpilz ist so eklig, wenn du den isst, hilft nur noch eines, eine Lebertransplantation. Das Einzige, was noch hilft. Und der sieht nun aber ähnlich, etwas ähnlich aus wie der Champignon. Ich glaube, dass das ein gutes Bild ist für das, um was es hier geht. Das sieht irgendwo ähnlich aus. Das sieht fromm aus. Das kommt scheinbar von Gott. Und auf Dauer ist es so tödlich wie ein Knollenblätterpilz. Hätte ich nicht die Gewissheit, die Pilze unterscheiden zu können, dann würde ich sie nicht anrühren. Das hat übrigens meine Oma gemacht. Wenn mein Opa, ein großer Pilzsammler, einen Pilz gebracht hat, den meine Oma nicht kannte, den hat sie weggeschmissen. Ja. Ich wäre sehr froh, wir Christen würden das tun, wenn uns etwas seltsam vorkommt an Lehre, dass wir das besser wegtun, als dass wir die Gefahr eingehen, dass es giftig ist. Das heißt im 1. Thessalonicher Brief, prüft alles, aber das Gute behaltet. Wir müssen prüfen, wir sollen prüfen, ja, aber nicht die ganzen Pilze wegschmeißen. Das sind ja auch gute dabei. Ich finde das so eine Zusage, auch dieser Vers, prüft alles und das Gute behaltet. Wir können unterscheiden, was gut ist und von Gott kommt. Wir können es mit Gottes Hilfe. Ich habe jetzt hier einen langen, langen Abschnitt, den ich gar nicht ganz machen kann. Aber ich, wer das mag, das Manuskript wird ja auch im Internet sein und man kann es sich dann holen. Ich habe ihn überschrieben, einiges über falsche Lehre und falsche Propheten. Die Bibel sagt sehr, sehr viel darüber. Wer mag, holt es euch und wer kein Internet hat, kann es auch gern von mir bekommen, wenn ihr mögt. Da hieß es eben, wie erkennen wir falsche Propheten? Da hieß es in der Schriftlesung an den Früchten. An den Früchten. Matthäus 7. Jeder Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte. Ein guter Baum kann keine falschen Früchte hervorbringen, keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Es kommt dabei darauf an, was kommt heraus bei dieser Lehre. Zum einen, was kommt für mich dabei heraus, wenn ich diese Lehre annehme? Da werde ich gleich etwas dazu sagen. Und wir erkennen falsche Propheten, falsche Lehrer, auch daran, welche Frucht in ihrem Leben entsteht. In ihrem Leben. Ich lese uns diesen Text aus Matthäus 7 noch einmal weiter. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen. Es kann auch im Leben eines durchaus gefeierten Lehrers und Verkündigers, Hauskreisleiters, scheinbar vertrauenswürdigen Christen sehr viel Getöse sein. Herr, Herr und Halleluja. Und es ist nichts anderes als faul. Wir haben oft das, wirklich das Problem, so wie die Bibel sagt im 1. Samuel-Buch in Kapitel 16, wir sehen, was vor Augen ist. Und so manches an Menschen, gerade auch an charismatischen Persönlichkeiten, ist beeindruckend. Das sieht so groß aus. Und es sieht so geistlich aus. Und der kann ja so schön beten. Und Jesus sagt hier, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Das ist das Kriterium. Es kommt auf das Leben dieses Lehrers und Propheten an und nicht auf die Worte, die er macht. Sagen wir es mal hart. Es ist für mich so einfach, heute Morgen schön zu reden zu euch. Ist ja mein Beruf, oder? Ja. Es ist für einen Verkündiger, wenn er das Handwerkszeug hat, wenn er auch Gaben von Gott hat, so einfach zu reden. Auch mitzureißen, zu überzeugen, den Willen Gottes zu tun. Oder formulieren was anders, das Gesetz Gottes zu halten. Das ist nicht so einfach. Aber das ist hier im Text das Prüfkriterium. Der Text hier in Matthäus 7 endet mit den Worten, dass Jesus zu ihnen sagt, ich kenne euch nicht, geht von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Wir erkennen falsche Propheten, falsche Lehrer an ihrem Leben, ob sie das halten, was im Wort Gottes geschrieben steht, oder ob sie das nicht tun. Wenn solche Leute, nehmen wir irgendein Beispiel, ich wäre froh, es wäre erfunden, es ist leider nicht erfunden, wenn solche Leute zum Beispiel offen im Ehebruch leben, dann kannst du das irgendwo noch leichter einschätzen, oder? Aber es ist nicht so offensichtlich oft. Zumindest nicht in Deutschland. Entsprechend, was kommt wirklich bei einem Propheten, bei einem Lehrer, bei einem Verkündiger, bei einem Hauskreisleiter, was kommt wirklich in seinem Leben von dem an, was hier im Wort Gottes steht? Was wird umgesetzt? Ein hartes Kriterium, oder? Aber ein gutes Kriterium. Sonst geht es einem so, wie Jesus einmal sagt, über Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr legt den Menschen schwere Lasten auf, aber ihr rührt sie nicht mit dem kleinen Finger an. Das ist der Punkt. Man legt anderen etwas auf, aber selber tut man es nicht. Das ist der eine Punkt. Wir erkennen sie an den Früchten in deren Leben. Der andere Punkt ist, wir erkennen sie an den Früchten in meinem Leben, dem diese Lehre gilt, diese richtige oder falsche Lehre. Und da ist wirklich eine ganze Latte von Prüfkriterien in der Heiligen Schrift, und ich will heute Morgen nur eine einzige herausgreifen, und das ist, die steht recht am Anfang der Bibel, im 5. Buch Mose, in Kapitel 13. Woran erkenne ich einen falschen Propheten? Und das ist der Schlüssel für das Ganze. Da heißt es, 5. Mose 13, ab Vers 2, wenn in deiner Mitte ein Prophet auftritt und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt. Also der kann wirklich die Zukunft sagen und sagt, jetzt kommt ein Wunder. Wobei er sagt, folgen wir anderen Göttern nach, die du bisher nicht kanntest, und verpflichten wir uns, ihnen zu dienen. Und wenn das Zeichen und Wunder, das er dir angekündigt hatte, eintrifft, Ja, das ist doch Bestätigung, oder, wenn das eintrifft? Das erfüllt sich sogar. Der kann Wunder tun. Und dann geht es hier weiter. Dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr das Volk seid, das den Herrn, seinen Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele liebt. Das ist der Punkt. Da bis hin, dass jemand Wunder ankündigen kann, setzen wir dazu, bis hin, dass jemand Wunder tun kann. All das ist nicht das Kriterium, sondern all das muss zu Jesus, muss zum Kreuz hinführen. Und wenn es von Jesus, der Mensch geworden ist, wegführt, in irgendeiner Form, und es mag noch so wunderbar sein, dann ist es falsch. Und du sollst ihm nicht folgen. Es ist eine Prüfung, ob du den Herrn, deinen Gott, wirklich liebst. Ich habe mich manchmal auch schon gefragt an der Stelle, kann es einem Gott hier nicht ein bisschen einfacher machen? Müssen es denn gleich noch Wunder sein, die so überzeugend sind? Große Dinge und trotzdem besteht die Gefahr, dass man von Gott wegkommt. Muss es denn so schwierig sein? Ja, es muss. Denn dann wird unser Glaube, unser Vertrauen in Jesus echt. Dann wird es echt. Dann können wir uns hier bewähren und dann werden wir ihn mehr kennenlernen. Mehr kennenlernen. Immer wieder das Kriterium, wo führt es eigentlich hin? Kommen wir zu der inhaltlichen Prüfung. Jetzt waren wir bisher beim Leben des Propheten und bei meinem Leben, der Auswirkung. Kommen wir hin, was ist das Prüfkriterium? Vers 2. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Das wichtigste Prüfkriterium ist, Gott wurde Mensch. Das hört sich doch so einfach an, oder? Gott wurde Mensch. Gemeint ist hier, er wurde ein wirklicher Mensch mit einem ganz real existierenden Körper. Das war nicht irgendwie ein Scheinwesen. Er blieb nicht Gott und ist irgendwo hier durch die Weltgeschichte gegeistert. Mal hier erschienen, mal dort. Nein, es wurde ein wirklicher Mensch, so wie Johannes im ersten Vers unseres Briefes schreibt. 1. Johannes 1, Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben. Das ist das Wunder der Menschwerdung Gottes. Es ist so schwer mit der Vernunft zu fassen, wie der heilige Gott ein Mensch wird, den du anfassen konntest. Ein Mensch, der keinen Scheinleib hatte, sondern so wie es in Johannes 1 heißt, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gott mitten unter den Menschen. Nicht, dass Gott mal jeden Sonntag die Menschen besucht hätte, sondern wirklich den ganzen Alltag, die Jahre hindurch, ein Mensch geworden. Das ist das Wunder zum Staunen. Das geht so weit, dass selbst der auferstandene Jesus isst und trinkt. Habt ihr euch mal gefragt, für was das eigentlich nötig ist? Ich glaube, es ist nicht für den Auferstandenen nötig. Aber für unser Begreifen und Staunen ist das nötig, wie real es geworden ist, dass Jesus Mensch geworden ist. Wie weit Gott herabgestiegen ist. Jesus wurde wirklich Gott in Menschengestalt. Vollkommener Gott und vollkommener Mensch. Was hat man in der Kirchengeschichte darüber debattiert und gestritten und sich zu Konzilien getroffen und versucht, das zu fassen? Fasse es, wer es fassen kann. Für mich ist es zum Staunen und zum Anbeten. Zum Staunen und zum Anbeten. Es heißt im 2. Johannesbrief, Vers 7. 2. Johannes, Vers 7. Viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen. Sie bekennen nicht, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Ich habe mich gefragt, und was wäre denn, wenn Gott nicht wirklich Mensch geworden wäre? Was würde denn das bedeuten, auch für mich heute? Was ist, wenn Jesus kein wirklicher Mensch war? Da heißt es in Römer 4, Jesus wurde wegen unserer Verfehlungen hingegeben. Wegen unserer Gerechtmachung wurde er auferweckt. Wenn Jesus nicht wirklich gestorben ist und auferweckt worden ist, dann gibt es keine Versöhnung, keine Rechtfertigung, keine Vergebung. Da gibt es auch keine Erlösung. Ich bin weiterhin in meiner Schuld und in meiner Sündhaftigkeit gefangen. Ich kann nicht als Christ leben. Es gibt eine schöne Stelle, 1. Korinther 8, Vers 11. Da geht es um deinen Bruder, für den Christus gestorben ist. Dein Bruder, für den Christus gestorben ist. Dass wir hier als Schwester und Brüder zusammen sein können, das liegt ja nicht daran, dass wir alle uns so sympathisch finden, sondern dass Jesus der Mensch wurde. Ich finde euch sehr sympathisch, ja. Manchmal wird es ja auch ein bisschen schwierig. Nein, dass wir eine Gemeinschaft bilden, gerade auch in unserer Verschiedenheit, das liegt daran, dass Jesus Mensch wurde und auch dafür gestorben ist. Was macht denn den anderen wertvoll? Dass Gott ihn liebt und dass Gott für ihn gestorben ist. Das ist frohe Botschaft. Wenn Jesus nicht wirklicher Mensch geworden ist, dann ist er auch nicht Herr nach dem Neuen Testament. Nicht Herr. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebendige. Dann, wenn Christus nicht Herr ist, ja, wer ist dann Herr? Sitze ich selbst auf dem Thron oder wer sitzt dann auf meinem Thron? Es gibt, wenn Christus nicht Mensch geworden ist, keinen Hohepriester, der mich vor Gott vertritt und der mitleiden kann mit meiner Schwachheit. Hebräerbrief. Er muss den allen seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Ich bin sehr, sehr froh, dass Jesus ganz genau nicht nur weiß, sondern nachfühlen kann, wie es jedem von uns in Glaubensprüfungen geht. Ich bin sehr, sehr froh. Und das ist nur möglich, wenn er das, so wie es hier steht, wirklich selber durchlitten hat. Und das geht nur, wenn er Mensch geworden ist. Wenn Jesus Christus nicht Mensch geworden ist, wenn Weihnachten nur eine Farce war, dann gibt es keinen Gott, auf den du dich 100% verlassen kannst, dass er dich liebt. Das war der Liebesbeweis Gottes. So sehr hat Gott diese verlorene Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Ja, das ist der Liebesbeweis Gottes. Und letztendlich, es gibt keine Rettung. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wenn Gott seinen Sohn nicht ins Fleisch gesandt hat, sieht es für uns alle sehr, sehr schlecht aus. Was würde dir persönlich fehlen, wenn Jesus nicht Mensch geworden ist? Versuchen wir noch ein wenig mehr zu begreifen, was es heißt, dass Gott Mensch geworden ist. Es heißt im Philipperbrief im 2. Kapitel, Jesus Christus war Gott gleich. Also nicht irgendwo ähnlich, sondern gleich. Gott in vollem Umfang. Er hielt es aber nicht fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Es ist für mich nicht wirklich zu fassen, was für eine Tiefe darin steckt, dass er nicht daran festhält, Gott gleich zu sein. Was heißt das? Ich kann nicht fassen, wie groß das ist, was Jesus aufgegeben hat. Diese Herrlichkeit, die er hatte. Und ich meine, dass ich versuche es zu fassen, wie ihr merkt. Vielleicht ist das Größte oder mit das Größte dabei, was mit Herrlichkeit hier gemeint ist, die direkte Gegenwart Gottes. Mit seinem Vater von Angesicht zu Angesicht, was gibt es denn Schöneres? Darauf gehen wir doch zu, oder? Das ist das Ziel. Wir wollen einmal in den Himmel, nicht nur, weil es da so schön ist, sondern vor allem deshalb, weil wir dann endlich nicht mehr von Gott getrennt sind, sondern von Angesicht zu Angesicht. Ich höre immer mal wieder, ich möchte mal am Herzen Jesu sein, an der Brust Jesu. Das ist ein schöner Gedanke. Der biblische Gedanke scheint mir eher zu sein, wieder von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Das ist himmlische Herrlichkeit, himmlische Herrlichkeit. Und das gibt Jesus auf. Und da war nichts Trennendes da. Wir wurden ja aus dieser Gegenwart Gottes entfernt, weil Trennendes war, weil das einfach nicht passt, der heilige Gott und ich sündiger Mensch. Aber hier, da gab es nichts Trennendes. Es gibt doch keinen Grund, warum du so etwas aufgibst. Doch, wie sehr muss Jesus uns lieben, dass er das aufgegeben hat? Seine Menschwerdung, er hält nicht daran fest, wie Gott zu sein. Ähnlich dieser Ausdruck, ein bisschen geheimnisvoller Ausdruck, der hier steht, er entäußerte sich. Wörtlich, er entleerte sich, er macht sich leer. Das meint genau diese Herrlichkeit. Er hält nicht daran fest, Gott zu sein. Er wird Mensch. Er erniedrigte sich. Habt ihr auch schon mal euch wahrscheinlich überlegt, wenn wir zum Beispiel am Ende von Lukas Kapitel 2 lesen, er war seinen Eltern gehorsam. Auf was sich Jesus da eigentlich einlässt? Fehlbaren Menschen, vielleicht hat er wunderbare Eltern gehabt, aber fehlbaren Menschen gehorsam zu sein, denn er ist eigentlich Gott. Und es heißt dann im Hebräerbrief im 5. Kapitel, obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Auf was hat sich Jesus eigentlich eingelassen bei dieser Geschichte? Weil das eigentliche Wunder ist, dass Gott Mensch wurde und das alles hinter sich lässt, verlässt und sich erniedrigt, weil das so ein unfassbares Wunder ist, deshalb wird das heute auch verlacht, beiseite geschoben, bekämpft, auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich habe bei mir festgestellt, es gibt da in meinem Leben eine Art, Weihnachten zu bekämpfen, die sieht gar nicht nach Kampf aus, nach bekämpft werden aus. Und das ist die Gewöhnung. Ich weiß nicht, dass wie viele Weihnachten ich jetzt bewusst erlebe dieses Jahr. Ich werde bald 49 Jahre. Ist es das 47. Irgendwo in dem Bereich. Und man gewöhnt sich so dran, oder? Und dann kommt noch dieses Weihnachtsrennen. Kennt ihr das Weihnachtsrennen? Und dann ist man so eingelullt. Man findet gar keine Zeit mehr zur Stille und zum Staunen und zum Freuen und Gott begegnen. Ich war gestern in unserem Studienzentrum in Chemnitz. Da werde ich vor Weihnachten nicht mehr sein. Und ich habe mich von den Studenten verabschiedet. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, dass ihr euch neu bewusst werdet, was Weihnachten heißt. Und dass ihr nicht diese Advents- und Weihnachtszeit bewusstlos verbringt. Ohne das Bewusstsein, was hat Gott hier Großes getan. Das ist mir dieser Tage so wichtig geworden über diesen Bibeltext. Was hat es Jesus gekostet, Sündern gleich zu werden? Auf was hat sich Gott da eingelassen? Das ist das eigentliche Wunder. Gott gibt sich mit Sündern ab und er lässt nicht los. Gott wurde Mensch. Ich wünsche uns allen, dass wir ganz davon erfüllt werden. Ich habe mich auch gefragt, wie oft rede ich eigentlich über Weihnachten? Ich freue mich schon drauf, ich habe die ein oder andere Adventspredigt in diesem Jahr. Beschränkt sich die Menschwerdung auf die Adventszeit? Ich möchte sehr gerne mit euch zusammen eine Gebetsgemeinschaft haben und bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen.